Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Ich erzähle heute mal was, was ich selten erzähle. Mir ist mit Mitte 20 mein linker Lungenflügel zusammengefallen und danach habe ich erst meine Leidenschaft zum Berggehen entdeckt. Mein heutiger Gast, als der 15 Jahre alt war, da wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Der war so groß wie ein Tennisball. Ich glaube, die meisten von uns, die können sich überhaupt nicht vorstellen, was so eine Diagnose für einen Jugendlichen oder allgemein für einen Menschen bedeutet. Er hat seinen Kopf aber nicht in den Sand gesteckt, wie er selber sagt, sondern hat sich nicht unterkriegen lassen, war seitdem sehr viel reisen, wandern und er möchte mit uns heute vor allem über die schönen und positiven Dinge aus seinem Leben sprechen. Herzlich willkommen, Robert Stipani.
Servus Andi und danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Jetzt, bevor wir über deine Bergmomente reden, muss ich dich mal ganz kurz was fragen, was, glaube ich, viele Zuhörer und auch mich interessiert. Also wie merkt man denn, dass man einen Hirntumor hat? Wie war das bei dir?
Ja, ich mache es jetzt einmal zuerst allgemeine Symptome. Was halt immer vorhanden ist, sind natürlich Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen. Manche Leute haben dann auch Sprachstörungen, kombiniert mit Koordinationsstörungen. Gleichgewichtsprobleme treten auch immer auf, bis zur Epilepsie. Ganz konkret bei mir war es jetzt damals so, bevor die Diagnose gestellt wurde, hatte ich natürlich monatelang schon diese Symptome, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte, weil die Koordination nicht mehr vorhanden war. Ich war sehr lichtempfindlich. Meine schulischen Leistungen sind ins Bodenlose gefallen, also ja, eigentlich nur noch im unteren Bereich. Alles war für mich sehr belastend und auch mit sehr viel Aufwand verbunden und Energie. Sehstörung war noch dabei im rechten Auge, weil der Tumor links gesessen ist und natürlich dann auch, dass ich die rechte Hand, den rechten Arm gar nicht mehr benutzen konnte. Und ja, noch ein paar Kleinigkeiten, aber das waren so die hauptsächlichen Symptome, die bei mir dann alle gekommen sind, genau. Und vielleicht noch ein Punkt, ich war ja damals im Leichtathletik aktiv und da ist natürlich auch in der Aufwärmphase, dass ich da gestürzt bin, was eigentlich für einen Hochleistungssportler völlig überhaupt nicht nachvollziehbar ist, genau.
Das heißt, man merkt die Symptome, du bist dann zum Doktor gegangen und dann wurdest du operiert quasi.
Also ich wurde erstmal monatelang halt auf sämtliche Sachen untersucht, dass man in das Innere vom Schädel geschaut hat. Das hat leider einige Monate gedauert. Wieso, weshalb, warum kann ich jetzt so nicht beurteilen oder nachvollziehen, weil die Symptome waren ja vorhanden. Aber wie gesagt, die letzte Station war dann eben das MRT und da hat man eben gesehen, dass der Tumor ja fast schon Tennisball groß war. Und also in Regensburg wurde mir dann halt erklärt, das wäre vielleicht nur ein paar Tage oder Wochen gut gegangen, aber dann wäre der Zug definitiv abgefahren gewesen. Ja.
Und wie geht's dir heute damit?
Mir geht es soweit gut. Ich habe, ich kann einigermaßen ein vernünftiges Leben führen, auch selbstständig. Klar sind noch Defizite vorhanden, also ich habe in der rechten Hand ein Tremor entwickelt, das ist so ein leicht Parkinson-ähnliches Zittern. Ist aber okay, da ich Linkshänder bin. Dann Konzentration und Merkfähigkeit ist natürlich auch beeinträchtigt. Was halt mir immer auffällt, so ja, neurologische Zusammenhänge, also wenn jetzt ganz einfache Sachen irgendwie erklärt werden, dann fällt mir das ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Aber ansonsten muss ich sagen, für die Diagnose von damals geht es mir von heute Gott sei Dank gut. Und ich bin auch froh, dass das alles so gelaufen ist, so positiv gelaufen ist, ja.
Und die Krankheit war ja auch dafür verantwortlich, dass du auch eine neue Leidenschaft entdeckt hast in deinem Leben, oder?
Also richtig, ich habe es nicht auf Anfang oder auf Anhieb entdeckt, diese Leidenschaft, aber diese Krankheit hat mich natürlich sehr intensiv über das Leben nachdenken lassen. Ob das alles so richtig ist, wo wir gesellschaftlich uns hinbewegen oder nach welchen Werten wir streben oder generell nach dem, was wir streben. Und ich habe halt da intensiv darüber nachgedacht. Und ja, ich habe ganz instinktiv, damals bin ich halt mit 18 dann ausgezogen. Das war halt der Beginn so von einer sehr langen Reise. Ich bin immer meiner Intuition gefolgt, hatte eben Stationen da in der Nähe von Hannover, Hamburg, bin dann nach Australien für ein Jahr für Work and Travel, weil ich mir auch gesagt habe, gut, ich habe zwar die Diagnose, aber wieso soll ich jetzt nicht auch so Work-and-Travel-Jahr haben und so eine schöne Zeit haben und Auszeit haben wie vielleicht Gesunde? Ja, und dann kam natürlich die Krönung. Das war eben der erste Fernwanderweg, der Pacific Crest Trail. Der war im Westen der Vereinigten Staaten mit ca. 4270 Kilometer. Und letztes Jahr ist dann eben der zweite gefolgt, der Appalachian Trail im Osten der Vereinigten Staaten mit ca. 3500 Kilometer. Und ich bin halt felsenfest davon überzeugt, wenn ich diese Diagnose damals nicht gehabt hätte, dann wäre mein Leben nicht so verlaufen. Ich wäre irgendwo in so einem Sog drin gewesen, so all das zu machen, was halt als gesellschaftlich richtig oder der korrekte Weg angesehen wird. Und ja, also ich bin wirklich froh, dass es so gekommen ist und bin auch gespannt und freue mich darauf, was noch alles folgt. Ja.
Jetzt, du hast gerade so was Schönes gesagt. Gesellschaftlich ist es denn richtig, wonach wir streben? Ist es das denn? Also zu welcher Antwort bist du gekommen?
Also ich spreche nur für mich. Ich kann das natürlich nicht pauschalisieren oder verallgemeinern. Ich für mich finde den Weg nicht richtig, weil letzten Endes kommen ja alle irgendwo aus der Schule raus. Die einen fangen gleich mit der Arbeit an, mit der Ausbildung, die anderen studieren. Dann ist man 20, 30, 40 Jahre vielleicht in einem Beruf tätig und wenn halt dann das Leben sich dem Ende neigt, kommt man erst intensiv drüber oder intensiv dazu, darüber nachzudenken, ob das alles richtig war. Ich, für meine Verhältnisse, bin froh, wie mein Weg gelaufen ist und ich fand meinen Weg oder wie er aktuell ist, das finde ich den richtigen Weg. Ja. Also seiner Intuition zu folgen, seinem Herzen zu folgen, auch mal auszubrechen aus dem System und wirklich das zu machen, worauf man Lust hat.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, also was würdest du uns denn raten? Aber das hast du ja schon ganz, ganz schön beantwortet. Also du hast die Leidenschaft fürs Fernwandern entdeckt. Definitiv. Also was hast du gesagt, über 4000 Kilometer durch die USA. Inwiefern hat dich da, ich sage jetzt mal, der Hirntumor oder den du hattest, die Krankheit beeinträchtigt, beziehungsweise worauf musst du jetzt mehr achten, als ich sage jetzt mal der Otto Normalbürger, der gesund ist?
Also zum einen muss man sagen, dass ich schon immer so ein Risikoträger war. Also ich war mir natürlich über die Risiken bewusst, wenn ich mich auf so einen Fernwanderweg begebe, dass da vielleicht in einer Ausnahmesituation oder sollte jetzt irgendwas mit dem Hirntumor sein, mit dem Abfluss vom Hirnwasser, dass da eben nicht sofort ein Rettungswagen oder Sanitäter bei mir ist. Dessen war ich mir bewusst. Es war aber für mich einfach der richtige Weg, weil ich so viel mehr mitgenommen habe. Also trotz der Risiken, die blende ich jetzt mal kurz aus. Ich habe mich weiterentwickelt, vor allem persönlich. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt. Ich bin über das Malemaß hinausgegangen. Ich habe nicht aufgegeben, was das Wichtigste ist, was auch für mich die wichtigste Erkenntnis ist im Leben, niemals aufzugeben. Ich habe da eben viele andere Wanderer getroffen auf diesem ersten Fernwanderweg, Pacific Crest Trail. Die waren super durchtrainiert, die haben das beste Equipment, aber mein Credo ist, letzten Endes kommt es immer noch auf die eigene Einstellung an, auf die eigene mentale Überzeugung und halt an das, woran man glaubt, an das, wovon man überzeugt ist. Und das ist halt, das hat sich da so stark nochmal gefestigt und ja, das hat mir eben auch gezeigt, dass das immer noch das Wichtigste bleibt. Also die eigene Einstellung, die Überzeugung und die Glaubenssätze, die man hat, ja.
Jetzt, ich bin nur einmal quer durch Deutschland gelaufen. Ich glaube, das waren ein bisschen mehr als 500 Kilometer. Aber man verbringt ja sehr viel Zeit mit sich selber auf so einem Fernwanderweg. Was ging dir da einen ganzen Tag durch den Kopf?
Ja, ganz kurz vorab, also mich haben ja schon öfters Leute gefragt, also was man dazu braucht oder wie auch immer. Ich sage immer, ein naiver Optimismus. Das ist es, also ich habe ja noch nie was mit Wandern zu tun gehabt. Ich habe einfach damals den Film gesehen, Wild, der große Trip, habe das Buch dazu gelesen durch eine Freundin und ich habe einfach angefangen, die Sachen zu packen, mich vorzubereiten, Flug zu buchen und ich habe es einfach gemacht. Also zum einen sind es natürlich Fragen, die man sich so im Alltag gar nicht stellt. Also ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, zum einen mit der Vergangenheit, ohne da ins Detail zu gehen. Dann aber auch natürlich mit der Zukunft, wo will ich hin, was will ich wirklich. Allein dieses Wort wirklich in dem Satz macht das Ganze noch viel intensiver. Ich habe mir über Gott und die Welt Gedanken gemacht. Also das ist, wie gesagt, das kann man so gar nicht in Worte fassen, aber da geht einem alles durch den Kopf. Die nächsten Tage, da kommen wieder Einschnitte aus der Vergangenheit. Da kommen wieder Situationen, die ich im Leben hatte, die positiv waren, aber auch negativ. Dann war ich wieder voll im Hier und Jetzt beim Trail. Was muss ich für die nächsten Tage vorbereiten? Also ich würde sagen, ich habe intensiver und tiefer gelebt.
Und wenn man jetzt mal auf das Equipment eingeht, wie viel hattest du da dabei? Wie viel kann man nachkaufen? Was war in deinem Rucksack? Wie schwer war der?
Also bei der Ausrüstung jetzt, ich hatte 14 Kilo, das war mein Basisgewicht. Jetzt beim letzten Trail zum Beispiel, beim AT, 14 Kilo mit Nahrungsmittel und Verpflegung war ich ungefähr bei 17,5 Kilo. Ja, der Nahrungsmittel, das war halt immer das, was möglich war. Also natürlich viel Hülsenfrüchte, Nüsse, getrocknete Früchte. Wenn ich mal in Ortschaften war, da kam natürlich der Heißhunger, das konnte ich auch nicht mehr kontrollieren. Das heißt, da hieß es dann Kalorien ohne Ende, egal ob das jetzt ein Burger war, ob das eine Pizza war, Eiscreme, also das war ja dann, das war ja hauptsächlich immer in Ortschaften dann der Fall. Generell muss ich sagen, dass ich ungefähr immer so alle 3-4 Tage eine Ortschaft erreicht hatte. Da natürlich den Resupply gemacht habe für die nächsten Tage, für die folgenden Tage und auch immer geschaut habe jetzt zum Beispiel, was ich auffüllen musste im Bereich von Desinfektionsmittel, wenn ich mir mal eine Wunde zugezogen habe oder eben Verbandsmaterial. Genauso wichtig ist es aber auch für das Smartphone, wo ich ja quasi navigiert habe mit, dass ich da eben genügend dann wieder die Powerbank auflade. Also letzten Endes musste ich mich immer wieder jeden Tag da darauf vorbereiten, dass ich eben für die folgenden Tage und Wochen bestens vorbereitet bin auf dem Trail und nichts dem Zufall überlasse. Ja.
Du hast das Ganze aber nicht auf Social Media begleitet, sondern hast es wirklich nur für dich genommen als Auszeit und eine Zeit, wo du dir Gedanken machst über Dinge.
Also vordergründig habe ich es natürlich für mich gemacht. Ich habe auf Facebook, da habe ich schon Sachen hochgeladen. Ich bin jetzt noch nicht auf Instagram aktiv, das wird dann beim dritten und letzten Trail kommen. Aber ich habe mein Umfeld schon daran teilhaben lassen, das schon. Genau, mit regelmäßigen Fotos, Videos, Updates, wo ich wann bin, was ich so erlebt habe. Genau, das habe ich gemacht, ja.
Das heißt, es geht dir auch ein bisschen darum, dass du Leuten, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie du, Mut machst.
Ja, also ich mache es mal ganz konkret, Andi. Das Ding ist halt, ob da jetzt jemand die Diagnose Krebs bekommt oder ob jemand seinen geliebten Menschen verloren hat, ob jemand irgendwie sonstige Rückschläge erlitten hat. Also letzten Endes ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass das Leben immer weitergeht, dass das Leben noch so viel mehr bereithält und dass man eben nie aufgeben soll. Ich meine, ich habe ja damals auch nach der Diagnose eine Phase gehabt, wo ich irgendwie einen Ausweg im Bereich von Alkohol und Drogen gesucht hatte. Das habe ich natürlich Gott sei Dank schnell gemerkt, dass das der falsche Weg ist. Es waren auch Phasen dabei, da wo ich natürlich mit dem Leben abgeschlossen habe. Aber ich will wirklich zeigen, dass nach solchen Situationen oder Zeiten da noch so viel kommen kann, wenn der Mensch bereit ist, wenn er sich darauf einlässt. Ja, das ist mir wichtig, das zu zeigen. Und da will ich auch die Leute motivieren und abholen, dass die mich vielleicht auch so ein bisschen als Motivation sehen, als, ja, Anker, wie auch immer, wie man das nennen will. Ich denke mal, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass so ein Schicksalsschlag oder Rückschlag eben nicht das Ende ist. Und das ist es, was mich antreibt, ja. Dass ich da möglichst viele Menschen erreiche mit und da irgendwo Mut machen kann, Mut schenken kann, ja.
Also was ich wahnsinnig schön finde, ist, dass du das mit einer authentischen Art schaffst und das bei dir nicht gekünstelt oder gesäuselt klingt, sondern man nimmt es dir einfach ab und das fand ich ziemlich cool gerade, was du gesagt hast. Du hast gesagt, nie aufgeben, immer weiter. Also das war ja der erste Trail durch Amerika, dann was war der zweite Trail?
Genau, der erste war dieser Pacific Crest Trail und der zweite jetzt, das war ja letztes Jahr im Sommer, das war der Appalachian Trail. Da ist jetzt einfach der Punkt, ich bin natürlich erst durch den ersten Trail auf den zweiten aufmerksam geworden. Und durch den zweiten bin ich jetzt auch erst auch auf dieses Triple aufmerksam geworden. Also es gibt ja diesen Triple Crown Hike.
Da fehlt
da fehlt dann noch der dritte und letzte Trail. Das ist der Continental Divide Trail. Der geht an der kontinentalen Wasserscheide entlang durch die Rocky Mountains mit ca. 5000 Kilometer. Und mein Ziel ist, spätestens nach dem ersten Trail und nachdem ich mich informiert habe zum zweiten, zum AT, ist halt ganz klar, dass ich zeigen will, was möglich ist, wenn der Mensch sich selber nicht klein macht und wenn er, wie gesagt, nicht aufgibt. Ich hätte da jederzeit schon beim ersten Trail aufgeben können. Es gab genügend Situationen und Momente, aber ich habe mir gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und beim zweiten war es genauso. Und für mich ist einfach, ich will dieses Triple, das ist ein Statement, Triple Crown, das haben bis jetzt nur wenige hundert geschafft weltweit. Und es gibt auch noch keine Aufzeichnungen, dass das jemand mit Krebs oder speziell jetzt mit einem Hirntumor bis jetzt erreicht hat. Und da will ich eben definitiv der Erste dann sein. Und ich denke, dass das dann Motivation genug ist, die Menschen irgendwo zu erreichen mit, ja.
Wie lange dauert das eigentlich? Also wie lange ist man bei so einem Trail unterwegs? Du hast gesagt 4000 Kilometer.
Also der erste, genau, der war 4250 Kilometer ungefähr.
Das ist Wahnsinn. Das ist quasi nach Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise nach Sylt wieder zurück an die österreichische Grenze und dann das Ganze nochmal. Und wie lange bist du da unterwegs?
Also vorab, bevor ich das beantworte, es war auch für mich so eine Strecke hört sich erstmal richtig lang an. Nur wenn du es auf kleine Teile runterbrichst, das sind 30 Kilometer am Tag im Schnitt. Und ich war jetzt beim ersten Trail, das waren knapp 5 Monate, war ich unterwegs. Beim zweiten Trail waren es jetzt exakt, das habe ich jetzt noch in Erinnerung, weil es ja noch nicht lang zurückliegt, exakt 124 Tage, die 3500 Kilometer. Muss aber auch hinzufügen, an dieser Stelle, ich bin jetzt offen und ehrlich, ich wurde auch von der Angst getrieben. Also das ist immer diese latente Angst dabei, irgendwie zu spät ankommen im Norden, dass dann schon Schnee liegt, das Wetter schlecht wird, dass man irgendwie verloren geht. Also ich war immer von der Angst auch irgendwo getrieben, aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich wollte immer wissen, wie geht's weiter, was kommt als nächstes, wie schaut der nächste Tag aus, wie schaut der nächste Nationalpark aus. Also ich hatte einfach den Drang, ich wollte wissen, wie schaut's aus, wie geht's weiter. Ja, das hat mich angetrieben.
Und ich weiß, das ist die dümmste Frage bei so einem Interview, vor allem wenn du so lange unterwegs warst, aber was war denn das Tollste, beziehungsweise was waren die tollsten Eindrücke, die tollsten, ich sage jetzt mal, Bergmomente oder Wandermomente, die du auf dieser Reise erlebt hast?
Wie du es dir schon denken kannst, ich könnte da stundenlang drüber reden. Ich sage jetzt mal beim ersten Trail, das, was sich wirklich eingeprägt hat und nie mehr rausgeht. Ich hatte einen Face-to-Face-Moment mit einem Mountain Lion, also einem Berglöwen. Und das war einfach so surreal, weil das fühlt sich an, als wäre es noch gestern. Ich habe ja jetzt noch Gänsehaut. Ich bin da halt einfach lang gegangen und also man muss ja beim Wandern auch immer schauen, wo, also auf dem Boden, jetzt wegen Stein oder Wurzeln, dass man nicht stürzt. Und da war so eine kleine Anhöhe und da bin ich halt drüber. Und dann schaue ich so runter und im Bruchteil von einer Sekunde ist mir das durch den Kopf geschossen. Okay, irgendwas stimmt jetzt nicht. Das ist kein Rind, das ist kein Pferd, ein Wildpferd, das ist jetzt kein Reh und nichts. Ja, und in dem Moment hat er sich schon umgedreht zu mir und dann hat man, ich habe die Zeit verloren, aber das hat sich angefühlt wie eine Minute. Wir hatten Blickkontakt face to face und das war, also, das kann ich kaum beschreiben. Ja, er ist dann ins Gebüsch weggesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein weibliches oder ein männlicher Berglöwe war. Aber wie gesagt, das bleibt fürs Leben, definitiv. Und beim zweiten, jetzt, den ich gegangen bin, den Appalachian Trail, da hatte ich auch auf dem, also da sind ja immer so Shelter, so Holzhütten in bestimmten Abständen. Jetzt wenn es mal regnet oder wenn man einfach nicht mehr im Zelt schlafen möchte. Und da war ich halt dann zum Glück mit 4, 5 weiteren Wanderern an dem Abend an diesem Shelter und dann, ja, stehen wir halt so da. Und dann schauen wir so den Weg runter und keine 10, 15 Meter entfernt steht der Schwarzbär. Also der stand richtig, weil er geschaut hat natürlich, was ist da vorne los. Ja, und dann, das war wieder so surreal. Also wir sind da gestanden, haben uns natürlich korrekt verhalten. Also nicht weggerannt, nicht gebrüllt oder irgendwas. Einfach mal geschaut, aber in einer engen Gruppe. Und ja, das war einfach so magisch, wenn da so ein Bär steht und in der freien Wildnis und dich anschaut. Also das ist auch mit nichts zu vergleichen. Und das ist auch so ein Moment, den werde ich nie mehr vergessen.
Was geht einem da durch den Kopf, wenn dich ein Löwe oder ein Bär anschaut? Also ist es Angst, ist es Faszination?
Ja, ich denke, das ist ein Mix von allem. Also Angst war auf jeden Fall dabei, vor allem damals bei den Berglöwen. Es ist aber auch Faszination, weil das kennt man ja alles immer nur aus so Filmen, so Wildnisfilme. Und plötzlich ist man da mittendrin und es ist real, es ist live. Also ich habe das immer erst im Nachhinein so realisiert, als ich das sacken lassen habe. Aber in dem Moment, da war ich wie versteinert. Ja, da war ich wie versteinert. Ich war einfach nur für diesen Moment froh und habe auch genau in diesem Moment gelebt. Und das war das Besondere. Ja, das Zeitgefühl hatte ich vergessen.
Das wollte ich gerade sagen, also ja. Man merkt wahrscheinlich, dass man am Leben ist.
Ja, definitiv, definitiv, ja.
Jetzt hast du gerade von den Tieren gesprochen, die du gesehen hast. Was waren denn die Menschen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also auch hier gibt es wieder zwei Seiten der Medaille. Natürlich gab es immer wieder mal so Wanderer, da wo ich mir dann so dachte, naja, also da wenn ja zum Beispiel das Wetter ein bisschen so regnerisch war, wie aus so einem schlechten Horrorfilm, und dann noch neblig und dann begegnet dir da so ein älterer Herr und ja, also es waren schon so gewisse Momente dabei, wo ich mich dann auch 10 Meter danach nochmal umgedreht habe. Also da war auch wieder so eine Angst dabei und das ist halt die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, ich habe ganz viel Unterstützung erfahren, auch dieses Selbstlose. Also ich, egal ob ich Wasser bekommen habe, Getränke, wenn ich ein bisschen zu wenig Wasser aufgefüllt hatte, ob ich Lebensmittel bekommen habe, von Schokolade bis frischem Obst war das dabei. Mir haben Leute angeboten, die fahren mich zum Supermarkt. Also die komplette Bandbreite, also das war eine absolute, ich war absolut dankbar, dass die Menschen da so gütig waren und so hilfsbereit waren. Das hat das Ganze nochmal, das ganze Unterfangen nochmal wesentlich angenehmer gemacht. Und ja, das ist das, was mir in Erinnerung bleibt, trotz der Ängste und so weiter, das ist natürlich klar, aber das, was mir in Erinnerung bleibt, ist wirklich diese absolute Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit.
Wie viele Fotos macht man da am Tag?
Ja, das ist eine super Frage. Also ich habe es jetzt nur bei dem letzten noch im Kopf. Ich habe jetzt beim letzten Trail über 3000 Fotos gemacht. Ich habe über 200 Videos. Und selbst das, glaube ich, wäre noch zu wenig. Also man kann da ja wirklich ohne Ende Fotos machen und das Ganze festhalten. Ja, aber für mich waren diese beiden Fernwanderwege einfach so besonders, auch diese ganzen verschiedenen Bundesstaaten. Also für Fotos, da ist immer genügend da, das ist sicher, ja.
Also ich glaube, du brauchst dir nichts denken, weil jeder Influencer, der nach Bali fliegt, hat wahrscheinlich nach 2 Wochen Urlaub auch 3000 Fotos und ja, 200
gut,
Videos.
Das stimmt, ja.
Das wollte ich dich, wir hatten ja ein Vorgespräch und da wollte ich dich das schon fragen, aber habe es nicht getan. Du hast jetzt gerade von einem Film erzählt, der Wild heißt. Hast du Into the Wild auch gesehen oder war das der gleiche?
Into the Wild habe ich auch gesehen. Das war ja mit diesem Herrn Hirsch, glaube ich, war der Darsteller.
Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß bloß, dass das der Typ war, der auch nach Alaska unbedingt
richtig,
wollte.
Richtig, genau. Und ja. Das Coole ist ja an der Sache, der Film ist sogar auf einer wahren Begebenheit.
Genau.
Also ja, den Film habe ich mir auch angeschaut und ich habe mir jetzt für diesen letzten Trail, den ich hatte letztes Jahr, den Appalachian Trail, auch einen Film angeschaut und zwar von Bill Bryson, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der hat zum einen ein Buch geschrieben und zum anderen gibt es eben den Film Picknick mit Bären. Beides von Bill Bryson und genau das hat aber, wie gesagt, mein Verlangen oder mein Hunger auf dieses Abenteuer nur noch stärker, verstärkt, intensiviert. Ja.
Wie hast du dich vorbereitet? Also du hast gesagt, du bist einfach ins Blaue geflogen, aber wie sah die Vorbereitung aus, beziehungsweise was hast du beim zweiten Mal schon besser gemacht als beim ersten Mal und was kannst du uns, die das jetzt vielleicht auch planen, mitgeben, was sollte man tunlichst vermeiden?
Ja, okay, fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Also Vorbereitung ist natürlich, sich wirklich durchzulesen, schlau zu lesen. Das heißt, ich habe mehrere Monate im Vorfeld erstmal gelesen, was ging. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut von ehemaligen Wanderern. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich habe mir Blogs durchgelesen. Der nächste Schritt war dann, da war ich, glaube ich, einer der wenigen oder wenn nicht der Einzigste. Ich habe die gesamte Strecke, die hatte ich ja auf einer App. Die heißt Far Out. Da komme ich später noch dazu. Und da hast du ja jeden Kilometer, das läuft über GPS, jeden Kilometer soweit, dass du halt weißt, was dich erwartet. Und ich habe halt im Vorfeld in Deutschland noch zu Hause, ich habe jeden Kilometer bin ich durchgegangen. Ich habe mir, glaube ich, auf 15 oder 4 Seiten aufgeschrieben, wann erwartet mich ungefähr was, wo sind vielleicht schwierige Passagen, wo muss ich mich vielleicht irgendwie zusammenreißen, wo wird es kritisch, Versorgungsmöglichkeiten, das habe ich mir alles notiert. Sowas kann man machen, ist jetzt kein Muss. Das Wichtigste ist, qualitativ hochwertige Ausrüstung kaufen. So ein Fernwanderweg ist immer mit Strapazen verbunden und natürlich sind es auch Witterungsverhältnisse, da wo, sage ich mal, normales Zelt für so ein Wochenende an dem See nicht mehr ausreicht. Das war halt das eine. Das andere war dann natürlich logisch jetzt. Ich habe mich angemeldet. Es gibt ja diese offiziellen Seiten, wo man sich dann anmeldet und registriert. Dann habe ich mich da auch, diese Statistiken habe ich mir angeschaut, um zu wissen, wann starten denn die meisten, wann will ich denn los? Ich habe dann natürlich schon auch im Fitnessstudio Sport gemacht. Ich bin regelmäßig joggen gegangen. Das empfehle ich definitiv auch. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie naiv an so eine Sache rangehen. Aber was ich jetzt am Ende nochmal sagen muss, am wichtigsten ist und bleibt wirklich die mentale Vorbereitung. Und ich habe Bücher gelesen von großen Persönlichkeiten, da wo letzten Endes zusammengefasst immer das Gleiche herauskommt, dass man nicht aufgeben soll, dass man sich durchkämpfen muss, durchbeißen muss, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe von Christian Bischoff, von Henry Ford, von Bruce Lee, Steve Jobs, also ich habe da wirklich, Dalai Lama war noch dabei, Schwarzenegger. Also das war halt für die mentale Vorbereitung und ich glaube, das ist wirklich das A und O. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Sachen, wie dass man sich die Ausrüstung beschafft und den Trail schon mal irgendwie durchgeht da auf der App. Am Ende ist wirklich immer noch die mentale Vorbereitung. Ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn ich darüber fliege, ich werde da nicht aufgeben und wenn sie mich da rausholen müssen. Das ist, hört sich vielleicht jetzt für den einen oder anderen komisch an, ist aber wirklich so. Ich habe gesagt, ich bringe das Ding zu Ende, egal was kommt. Und das habe ich beim zweiten Trail genauso gemacht. Und das ist es, worauf es letzten Endes wirklich ankommt, ja. Diesen Willen zu entwickeln, das Ding wirklich zu Ende zu bringen, was man sich in den Kopf gesetzt hat, das Ziel zu erreichen, das bleibt immer noch aus meiner Sicht, ich spreche da nur für mich, das A und O. Ja.
Was gibt dir dieser Erfolg jetzt nachträglich im echten Leben?
Ja, ich begegne natürlich Herausforderungen, so wie ich sie hier in Deutschland habe, ganz anders. Auch wenn ich Menschen beobachte, worüber die sich aufregen oder worüber die sich den Kopf zerbrechen, da sage ich halt, da stehe ich drüber, weil ich habe ganz andere Sachen erfahren da auf dem Trail. Wenn du zu wenig Wasser dabei hast und wirklich panische Angst bekommst, dass du verdurstest, das war ja 2019 da in der Mojave-Wüste. Also ich bin jetzt, wenn ich mich selber jetzt mal beobachte, ich bin wesentlich ruhiger geworden in Deutschland, auch von der Persönlichkeit ruhiger geworden. Ich gehe mit schwierigen Situationen ganz entspannt um. Und ansonsten, was noch hinzugekommen ist, ich bin natürlich selbstbewusster geworden. Also ich traue mir viel mehr Sachen zu. Da wo vielleicht andere Menschen jetzt sagen, boah, nee, das ist, da habe ich Angst oder das könnte ich ja nie. Da stehe ich auch über den Ding, weil ich weiß, okay, ich habe die zwei Trails schon geschafft und das ist nicht ohne. Also werde ich auch viele andere Sachen noch schaffen, die jetzt vor mir liegen oder die noch auf mich zukommen. Zusammengefasst, wie gesagt, zum einen die Angst zu kontrollieren, selbstbewusst zu werden. Und das andere ist natürlich, nie aufzugeben und ja, immer weitermachen. Das wären so die zwei Kernbotschaften.
Deswegen habe ich dich vorher gefragt, ob du das auf Facebook für dich selber eigentlich gemacht hast oder ob du da was geteilt hast. Du hast das geteilt, weil du Leuten Mut machen willst. Jetzt gibt es ja viele Leute, die reisen um die Welt ohne Geld und machen das zu einem Influencer-Ding, damit sie eine möglichst große Reichweite bekommen. Ich habe immer Angst, beziehungsweise ich denke mir immer bei diesen Leuten, da bleibt ja so diese Selbstfindung bleibt ja auf der Strecke, weil du ja alles eigentlich tust für Content. Du bist ja ständig nur damit beschäftigt, Content zu generieren und hast ja da gar keine Zeit, dich einfach mal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Oder du schaust halt ins Handy, während dich dann der Berglöwe anschaut. Oder weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin da voll bei dir, Andi. Das stimmt natürlich. Deswegen bin ich auch bis heute noch nicht jetzt zum Beispiel auf Instagram, weil ich da eben auch das Bedenken habe, dass ich da vielleicht irgendwann nur noch für diese Likes oder für diese Aufmerksamkeit dann unterwegs bin. Ich habe es wirklich für mich gemacht und immer mit dem Hintergedanken, mit meinem Background, mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit dieser Krebserkrankung, ich will da wirklich auf die Schiene mit diesem Mut machen, die Leute wirklich abzuholen, zu motivieren, denen eine gewisse, also die Angst zu nehmen vom Leben oder was auch immer und denen ja, Mut mitzugeben, dass die eben Sachen anpacken, sich nicht entmutigen lassen und Dinge wirklich zu Ende bringen. Also das ist mir wirklich wichtig.
Aber ich glaube, da wäre es dann fast ganz gut, wenn du dir einen Instagram-Account zulegen würdest. Du möchtest das ja verbreiten und ich meine, du bist jetzt schon zwei Trails ohne Instagram gegangen, dann hast du wenigstens eine Neuerung für den dritten. Wann soll denn der dritte stattfinden?
Also da stimme ich dir natürlich zu, das habe ich auch schon beschlossen und entschieden. Ich werde definitiv dann auf Instagram aktiv werden, bevor ich loslege. Der dritte Trail jetzt, für dieses Triple Crown, der ist jetzt geplant für den Sommer nächstes Jahr, also 25. Exakt im April sind die besten Startbedingungen, da werde ich dann auch starten. Und aktiv auf Instagram, so wie ich das heute einschätze oder sehe, da werde ich mich dann gegen Ende Sommer diesen Jahres mit auseinandersetzen, intensiv, ja.
Jetzt ist es schon öfter passiert, dass ich Berglegenden hier interviewt habe und mich ein guter Freund dann gefragt hat, wie kann man sich das leisten, so ein Leben zu führen. Ja. Hast du da Sponsoren oder legst du Geld zurück oder wie funktioniert das? Wofür braucht man denn da überhaupt, wenn ich so direkt fragen darf?
Ich sage jetzt mal so, für den ersten Trail, der hat mich knapp 10.000 bis 11.000 gekostet. Der letzte Trail letztes Jahr, der hat summa summarum 8.500 gekostet. Ich muss hinzufügen, ich führe einen ja fast schon minimalistischen Lebensstil. Also mein Auto habe ich vor 8 Jahren schon abgemeldet. Ich lebe in einem kleinen Zimmer-Apartment. Ich habe natürlich immer Unterstützung von meinen Eltern auch bekommen. Und jetzt beim letzten Trail, da war es so, dass mir die Claudia Zimmermann und ihr gesamtes Team von der Bayerischen Krebsgesellschaft auch da unter die Arme gegriffen hat, haben. Das heißt, die haben halt für mich da eben für die Ausrüstung haben sie mich finanziell unterstützt. Und das ist natürlich da hinzugekommen. Also das hat das Ganze wesentlich einfacher gemacht. Und da bin ich natürlich dann auch dankbar der Bayerischen Krebsgesellschaft, allen voran der Claudia Zimmermann.
Und was bekommt man dann, wenn man diese Strecken absolviert hat? Also man muss sich da quasi eintragen, weil du wirst ja nicht getrackt. Du hast ja gesagt, man muss sich anmelden quasi bei den Trails. Gerade in Amerika quasi, dass du die dann überhaupt gehen kannst, bist dann am Startpunkt, am Endpunkt, dann wird das abgezeichnet und dann zum Schluss gibt es da irgendwas, was man in die Hand bekommt? Oder ist das der Titel?
Also zum einen, es gibt jetzt nichts Offizielles. Das heißt, ich habe 2 Medaillen bekommen. Das eine war damals beim PCT, das andere war jetzt beim AT. Die musste ich aber natürlich selber online bestellen. Also die gibt es jetzt nicht irgendwie nachgereicht von den Organisationen. Letzten Endes, natürlich kann jeder hergehen und sagen, hey, ich bin den Trail gelaufen. Letzten Endes wird sich alles anhand von Bildmaterial und Videomaterial zeigen, ob das dann so ist oder nicht. Und ich denke auch, man merkt relativ schnell, ob jemand eine Geschichte authentisch rüber transportiert oder eben nicht. Aber nochmal zur Frage zurück, es gibt da jetzt kein offizielles Komitee, was dich irgendwie empfängt am Ende des Trails. Also sowas gibt es nicht, nein.
Und auf was hast du dich am meisten gefreut?
Also ich muss sagen, ich habe das Ganze bei den Trails mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge abgeschlossen. Das Lachende natürlich, weil ich es geschafft habe. Ich habe es wirklich geschafft. Das war, kann ich mit nichts beschreiben, das kann ich auch mit keinen Worten wiedergeben. Und das andere war natürlich, ja, es war zu Ende. Also ich wusste, okay, das war jetzt die Reise meines Lebens. Eine sehr intensive Zeit, eine sehr intensive Phase, die vermutlich in dieser Form nie wiederkommen wird. Auch die Menschen, die ich da alle getroffen habe, die ganzen anderen Wanderer, die Leute, die uns unterstützt haben, die werde ich vermutlich auch nie mehr sehen. Klar bin ich mit dem einen oder anderen auf Facebook vernetzt, das schon. Aber aufgrund der Distanz, denke ich mal, wird es schwierig, die Leute jemals wiederzusehen. Und da ist natürlich auch immer dann so ein Wehmut mit dabei. Also dann wirklich einzusteigen, ins Flugzeug, nach Hause zu fliegen, zu wissen, okay, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt geht es wieder nach Hause, jetzt kommt wieder, sage ich mal, das normale Leben. Ja, das war halt dann die andere Seite von der Medaille. Aber was hat mich angetrieben hat, war eben nach dem ersten Trail, dass da eben noch der zweite und der dritte möglich ist. Nach dem zweiten jetzt eben, dass ich auf jeden Fall den dritten, das Triple, erreichen will. Und das motiviert mich, das treibt mich an und ja, das lässt mich auch weitermachen. Genau.
Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder klarkommen bist daheim?
Ich sag mal so, bis heute brauche ich nur Zeit, das ist echt schwierig. So, wenn man wieder in der Gesellschaft ist, sage ich mal, ob es das normale Einkaufen ist oder dann. Ich bin ja immer mit dem Fahren unterwegs, mit den ganzen Verkehrsteilnehmern. Also es ist schon schwierig, das will ich gar nicht schönreden, das ist echt schwierig, ja.
Ja, ich war auch erst wieder im Ausland und habe mir gedacht, das wird einfach, eigentlich müsste jeder in seinem Leben irgendwann mal ins Ausland, damit man auch mal unser Land von außen betrachten kann und sehen kann, wie es uns geht und wie wir leben und wie andere Menschen leben, weil ich glaube, das würde für viel mehr Akzeptanz bei manchen sorgen. Jetzt hast du vorher noch von einer App geredet, Far Out, da wolltest du uns noch was erzählen, glaube ich.
Ja, genau, also beim ersten Trail hieß die damals Good Hook, die wurde dann jetzt umbenannt, die heißt jetzt Far Out. Das Tolle an der App ist eben, da sind mehrere Trails, also weltweit, da ist sogar der Jakobsweg drauf, dann in Neuseeland, der Aruaki, glaube ich, heißt der. Also wie gesagt, das darf jeder mal für sich sich anschauen, da diese App. Der Vorteil ist halt einfach, es läuft über GPS. Also ich habe auf Meter genau gewusst, wenn ich aufs Handy geschaut habe, wo bin ich? Bin ich noch auf dem Trail oder bin ich schon abgekommen? Es sind sogar solche Verpflegungsmöglichkeiten markiert. Das heißt, ich wusste sofort, okay, in 120 Kilometer oder 150, 200 ist jetzt wurscht, da kommt wieder eine Ortschaft. Da gibt es zum einen jetzt eine Tankstelle, dann gibt es einen kleinen Supermarkt, was in Amerika auch immer weit verbreitet ist. Es gibt in fast jeder kleinen Ortschaft so einen Waschsalon. Also ich wusste, ich konnte meine Wäsche waschen. Und was ich natürlich raffiniert angestellt habe, ich habe immer geschaut, wo ist ein Fitnessstudio, weil da konnte ich dann duschen für $10 und das hat dann auch immer super gepasst, ja. Und das ist halt alles auf dieser App markiert und da können sogar andere Wanderer Kommentare abgeben. Also zum Beispiel jetzt, wenn du irgendein Hostel hast, was völlig überteuert ist, dann schreiben die das halt rein und du weißt jetzt zum Beispiel, gut, dann gehe ich dort nicht hin, sondern ich nehme das nächste Hostel, was jetzt vielleicht nochmal 100 Kilometer später kommt. Also das ist wirklich eine super Sache. Würde ich auch jedem empfehlen, der vorhat, so einen Fernwanderweg zu gehen.
Bist noch ein bisschen auf die Hantelbank nach 30 Kilometer und hast ein bisschen gerudert im Fitnessstudio, bevor du duschen gegangen bist.
Nein, also da hatte ich die Kraft nicht mehr dazu, da bin ich ehrlich. Es war einfach schön, dass es so funktioniert hat. Also die Studiobetreiber waren da auch wirklich sehr entspannt. Wie gesagt, bin da reingekommen, hey, ich wandere den Trail, ich brauche eigentlich nur eine Dusche, wie schaut's aus? Und dann, ja, kein Problem, $10, alles klar, zack, duschen gegangen. Und ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch und das war halt auch echt wichtig für die Motivation. Aber das sind einfach so richtig tolle Erlebnisse, die man ja im Vorfeld gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ja, da erinnere ich mich sehr gerne zurück. Ich schaue mir auch da immer sehr gerne die Bilder an oder die Videos und ja, das war schon echt, war toll, ja.
Und wie gesagt, also ich meine, ich bin ein Bruchteil von dem gegangen, was du gegangen bist, aber wenn man den ganzen Tag geht, du hast es vorher erwähnt mit der Nahrungsaufnahme, da macht Essen so viel Spaß, weil man plötzlich weiß, warum man überhaupt essen muss und du weißt, ich muss absolut überhaupt nicht drauf achten, was ich esse, sondern ich kann einfach 4 Portionen. Ich habe mal beim Griechen 3 Hauptgerichte bestellt und die danach gegessen. Das ist das Beste eigentlich und du nimmst nicht zu.
Ja gut, dass du es ansprichst, Andi. Es ist tatsächlich so, man ist ja permanent in diesem Kaloriendefizit. Also ich habe ja, glaube ich, 2000, 2500 vielleicht zu mir nehmen können, aber 4000, 4500 verbrannt. Und das war dann wirklich, also wenn ich dann in eine Ortschaft gekommen bin, die größte Pizza. Oder ich habe immer so eine halbe Ananas gehabt, gefüllt mit Fleisch und Zwiebeln und was weiß ich. Außenrum nur Sachen gelegen. Also du kannst ja wirklich futtern wie eine Maschine. Und das Tolle, wie du schon sagst, du nimmst ja nicht zu. Das ist ja wirklich der Jackpot. Also für mich als leidenschaftlichen Esser sowieso. Also
geht mir ganz genauso. Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Das ist ja ein Podcast für einen Schuhhersteller. Welche Schuhe hattest du? Also ich mag jetzt die Marke gar nicht wissen, aber waren das halbhohe Schuhe oder waren das einfach Bergstiefel? Oder?
Also ich habe mich bei beiden Trails für knöchelhohe, richtige Wanderschuhe aus Leder entschieden. Es gibt da immer verschiedene Meinungen dazu. Ich sage nur für mich, ich war froh, weil mein Knöchel eben stabilisiert war. Es gibt ja solche Trailrunner zum Beispiel, das sind fast so wie Turnschuhe, nur wenn du da einmal umknickst und das ist ja bei Felsen und Steinen permanent, dass diese Gefahr besteht, dann ist relativ vorbei. Und deswegen, ich empfehle wirklich jedem stabile, ordentliche Wanderschuhe, knöchelhoch, im besten Fall aus Leder. Ja, das ist meine Empfehlung, das werde ich auch beim dritten Trail so machen, definitiv, ja.
So, Robert, und dann hat die allseits beliebte Frage zum Schluss, möchtest du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, noch was mit auf den Weg geben?
Ja, definitiv. Und zwar das Wichtigste ist mir, ich wollte halt immer zeigen, dass so eine Diagnose mit Krebs oder ob das jetzt ein Rückschlag ist im Leben, ein Schicksalsschlag, ein Verlust von einem geliebten Menschen, dass das nicht das Ende sein muss. Ich habe natürlich kein Allheilmittel gegen irgendwelche Widrigkeiten, die uns alle irgendwann begegnen. Ich bleibe aber ganz klar dabei, es gibt ja den Spruch in Amerika, wer nie aufgibt, gewinnt und wer aufgibt, gewinnt nie. Und damit kann ich eigentlich diese Sitzung beenden. Also es ist tatsächlich so, wer halt aufgibt, der hat ja schon verloren. Das ist ja bei allem so, ob das jetzt der Sport ist, ob das der Fernwanderweg ist, ob das im privaten Umfeld ist. Und deswegen sage ich ganz klar, Leute, beißt euch durch, egal was euch da so im Leben begegnet, mit welchen Schwierigkeiten ihr zu kämpfen habt. Beißt euch durch, es lohnt sich und spätestens nach meiner Geschichte sollte eigentlich auch klar sein, dass es sich wirklich lohnt. Also da kann noch so viel kommen. Man muss einfach bereit sein dafür, offen sein und ja, niemals aufgeben. Ne?
Dem möchte ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Was hast du gerade gesagt? Beenden wir die Session. Vielen lieben Dank, Robert Stipani.
Ich bedanke mich ebenfalls bei dir, Andi, und danke für die Einladung.
Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.